So, ja. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, herzlich willkommen bei der Pre-Show der Feuilletönen, der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So, das war ja schon mal alles durcheinander, das ist doch schon mal schön.
Ja,
das war schon mal ein schöner Start in das Ganze, nicht?
Bildet gut ab, wie es uns gerade geht oder so.
Ja, genau. Also, keine Ahnung von nichts wie immer, das macht schon mal einen guten Eindruck. Ich habe zwei Sachen, also eigentlich drei Sachen. Und zum einen, wir brauchen immer noch Sterne, was früher mal iTunes hieß und heute, glaube ich, Podcast-App oder weiß ich, wie auch immer heißt bei Apple. Da brauchen wir immer noch Sterne. Das ist das Erste, was ich loswerden wollte. Außerdem kann man uns natürlich auch gerne unterstützen, wenn man möchte. Auf feuilletöne.de sieht man, wie das geht. Das wäre auch noch ganz cool. Also beides, entweder das eine oder das andere, das fänden wir schon ganz gut. Das andere, was ich noch sagen wollte, es gibt ABBA wieder.
Plötzlich wieder auf dem Bild, okay, warum?
Das weiß ich nicht, aber seit gestern, man bringt, glaube ich, am 11. November ein neues Album raus.
Okay.
Ja.
Ist das Geld leer? Was ist da los?
Ich glaube nicht. Okay.
Können die überhaupt leer? Ich weiß nicht.
Nee, ich glaube nicht. Bei 400 Millionen verkauften Alben.
Schwierig, ne? Kommt auf den Vertrag an.
Ja.
Den sie damals mal. Aber ja, klar, das ist schon.
Die haben auch noch andere Sachen Tantiemen gemacht.
Jedes Mal, wenn irgendwo Mama Mia spielt, oh Gott.
Ja, ja, ja. Und weiß ich was nicht noch alles. Man hat ja den ein oder anderen Hit gehabt, nicht?
Mhm.
Also, ja, keine Ahnung, vielleicht war den einfach langweilig. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie eine ganz schöne Überraschung, ist doch ganz nett.
Ja.
Und ich dachte spontan so, siehst du, Cure, so macht man das. Aus dem Nichts. Neues Album, 11. November oder wann auch immer, fertig. Und nicht wie The Cure, ja, vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht, vielleicht doch. Und also sowas, das geht mir mit, also so eine, also wirklich, es nervt auch nur noch.
Wenn die Herren einfach nicht fertig werden.
Ich meine, ja, die sind ja schon lange fertig. Das ist ja nur, weil, ich weiß auch nicht, ich glaube, der hat Angst, dass er irgendwas rausbringt, was nicht mehr dated, was nicht mehr up to date ist.
Hm, okay.
So stelle ich mir das vor. Keine Ahnung. Und außerdem muss er natürlich, die Leute haben jetzt natürlich eine Erwartungshaltung.
Hm.
Und da ist er ja selber dran schuld. Also, tja. Ja, aber, ja, schöne Überraschung auf jeden Fall. Fand ich ganz gut. So, ist mal ganz nett. Und ich bin auf jeden Fall nicht nur in dieser Sendung einer der wenigen, die das Album davor, also das letzte, was sie rausgebracht haben, auch noch gehört haben, als es rausgekommen ist. Da warst du nämlich noch nicht mal geboren.
Ja, also ich habe das nicht direkt nach dem Schein gekauft. Das ist wohl wahr. Ja, ja.
Also das wird lustig, wenn wir in der Sendung sagen, nach das letzte Album vor 40 Jahren. Tja, und die wollten eigentlich nicht so ein Comeback machen. Hm. Das ist ja très suspekt.
Tja. Hm. Was ist da passiert?
Keine Ahnung, dem war vielleicht langweilig. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Ja, habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Fand ich ganz gut.
Mhm.
Mhm.
Ja.
Ansonsten werden wir mal jetzt auch anfangen, mal so ein paar Links bei uns reinzuklöppeln in die Sendung. Nicht nur, sondern auch vielleicht in unser Verkostet-Dingsi oder wohin auch immer, wo man sich mal so ein bisschen mit Wein beschäftigen kann. Weil, falls man noch nicht so ja, firm ist mit der ganzen Geschichte. Weil ich gehe mal davon aus, dass nicht nur wir vom Whisky kommen, sondern die uns gehört haben, natürlich auch.
Hm.
Und das ist ja jetzt was Neues. Und deswegen werden wir noch ein paar Sachen mal verlinken, wo es sich lohnt, mal reinzulesen oder reinzugucken, wo man so ein paar Sachen mal lernen kann über Wein.
Sehr schön, dann kann ich auch noch was lernen.
Ja, Wein, Webschule und so.
Sehr gut.
Also da gibt es einige Sachen, die ganz gut sind. Auch Podcasts, es gibt tolle Wein-Podcasts. Also kann man auch mal reinhören. Werden wir alles mal verlinken. Ja, so ein Wein-Ding sie.
Hm. Cool.
Genau. Damit man sich mal auf den Weg machen kann, so ein bisschen. Und immer mal so ein Thema dazunehmen zur Verkostung. Immer mal so. Mal ist es Schwefel, mal ist es dies, mal ist es das. Um ein bisschen mal zu erklären, was das alles ist und wo das herkommt. Das können wir ja hier in der Pre-Show ruhig sagen, weil das wird ja über Radio eh nicht übertragen. Das ist ja das Gute. Also da können wir uns ja direkt auf verkostet beziehen. Das ist ja das Schöne.
Sehr gut. Ja, den UKW-Hörern geht dann natürlich all das Wissen verloren.
Ja, so ist das.
Über den Wein, tja. Tja.
So ist das. Machst du nix. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Einfach mal so ein bisschen Wissen unter die Leute bringen. Über dieses doch sehr interessante Getränk. Und auch ich musste mich wieder in so ein paar Sachen einlesen, weil ist lange her bei mir. Es hat sich viel geändert auch.
Oh ja?
Ja. Hat sich
die
Qualität ist viel höher als früher.
Echt?
Okay. Ja, im Schnitt, ja. In der Breite, definitiv. Mhm. Definitiv. Das war früher nicht so. Die haben ja auch viel Mist gebaut in Österreich und Deutschland, muss man auch mal ehrlich sagen. Also,
okay.
Das muss man schon ehrlich sagen. Also, aber die sind richtig gut geworden und ja. Die sind überall viel besser geworden. Das ist das eine. Und sehr viel Bio, sehr, sehr viel Bio.
Mhm. Also. Ja, überall besser geworden kann man nicht von jeder Industrie sagen.
Richtig.
Von daher,
stimmt.
Von jeder Branche.
Das ist richtig. Also der Wein gehört ja zur Landwirtschaft. Die Winzer, ne? Das ist ja ein landwirtschaftlicher Betrieb am Ende. Logisch. Und nirgends ist die Quote für Bio so hoch wie im Weinanbau. Das ist doch mal was.
Sehr gut. Dann geht es den guten Reben also besser als den Nicht-Bio-Reben.
Ja, also es ist auf jeden Fall kein Nachteil, weil der Winzer oder die Winzerin an sich, sie will ja eh Reben haben mit wenig Ertrag. Weil desto weniger Ertrag, desto älter die werden, desto weniger Ertrag und so weiter und so fort, desto aromatischer ist das Ganze ja. Das will man ja gerade. Man will ja gerade die mit wenig Ertrag haben, die alten. Nicht die neuen, die viel Ertrag bringen. Die kannst du bei Lidl verkaufen. Also nicht die Weine, sondern die Weintrauben.
Die Weintrauben.
Ja, die bringen dir gar nichts. Da hast du nichts von. Also.
Das muss doch schon mal jemand versucht haben, oder? Irgendwie Supermarkt-Weintrauben zu Wein zu machen.
Bestimmt. Das wird dann halt recht. Ja, die kommen ja meistens nicht aus Deutschland. Diese Weintrauben. Also hier in Deutschland kann ich mir nicht.
Tunesien oder so.
Ja, kann sein. Da, wo viel Sonne ist, ne? Die werden ja dann auf Süße geerntet. Logischerweise. Wer will denn saure Weintrauben essen? Und dann wird da halt ein sehr süßer Wein raus mit sehr viel Restsüße. So. Was qualitativ erstmal nichts Schlechtes sein muss, aber die Traube an sich ist halt nichts Tolles, die man da isst. Also zum Essen ist das okay, aber für einen Wein ist das halt nicht zu gebrauchen. Es gibt schon einen Grund, warum die Reben alle Namen haben und also die Rebsorten, ne?
Mhm. Ja, klar.
Die kann man natürlich logischerweise auch essen und die schmecken auch lecker, aber vor allem die Spätlesen natürlich. Aber die werden Teufel tun, um das zu tun. Oder nur so sehr, 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 sehr selten. Mhm. So während der Lese vielleicht mal hier und mal da. So, aber nicht im großen Stile, weil das ist ja, dafür sind die dann doch ein bisschen wertvoll. So ist das alles. Ja, auch das werden wir noch machen. Also es gibt muss nicht immer trocken sein. Es gibt auch halbtrocken und Eiswein und Kabinett und Spätlese und weiß der Geier was alles. Also es muss nicht immer trocken sein. Das ist auch Quatsch.
Ja, diese ganzen Begrifflichkeiten ergeben in meinem Kopf noch keinen Sinn, aber
kommt alles. Machen wir alles im Segment verkostet. Also Spätlese sagt ja schon der Name.
Ja gut, das stimmt.
Und was passiert, wenn man die Trauben später liest? Die sind süßer, einfach, sie sind reifer. Und aus Spätlese wird dann ein Wein mit mehr Restsüße, als wenn du die normal erntest. Und normal heißt in Deutschland im Oktober ungefähr. Also man liest sehr spät hier, weil die ganzen Rebsorten, die großen, vor allem Riesling, das ist ja des deutschen Lieblingsrebsorte. Und das ist ja auch der am meisten Geld bringt, auch im Ausland halt, und der auch die teuersten Lagen hat, also so dieser Bernkasteler Doktor da an der Mosel, das ist so eine der teuersten Weinlagen der Welt. Die werden halt im Oktober geerntet, Silvaner auch, das ist des Herr Martinses Lieblingsriebe. Also das sind so, die werden im Oktober, also relativ spät geerntet, gelesen, muss man ja sagen. So, wenn du die noch ein bisschen länger stehen lässt, also du kannst das immer so bis zum ersten Frost, dann ist vorbei. Das darf nicht passieren. Das muss vor dem ersten Frost passieren. Es sei denn, du legst es drauf an, du willst Eiswein machen, da brauchst du sogar einmal Frost. Also das sind alles Sachen, die weiß ich von früher noch. Ja.
Verstehe, verstehe.
Genau. Problem ist, desto länger du das stehen lässt, desto empfindlicher werden die wieder, weil dann gibt es da wieder Pilzbefall und dieses und jenes und schwierig. Wenn es dann im Herbst ein bisschen öfter regnet, das mag die Traube auch nicht, dann besteht wieder Fäulnisgefahr, weil die dann wieder zu reif sind am Ende und ach, ach, ach. Das ist ganz, ganz schwierig, da den richtigen Zeitpunkt, aber gut, der Winzer und die Winzerin an sich, die haben halt Ahnung, ne? Die wissen, was sie da tun. Das sind schon so kleine KünstlerInnen. Das sind schon
ziemlich gut. Ach, das denkt nach ein paar spannenden Wochen.
Unbedingt.
Sehr schön.
Ja, das war's. Also mehr habe ich jetzt auch nicht. Also wir können dann fröhlich in die Sendung hüpfen. Also.
Ja, sehr schön. Dann ab dorthin. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Für euch sitzen hinterm Mikro wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo, der für diese Sendung auch verantwortlich ist.
Ihr hört uns auf Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei, wie sich das gehört. Wir haben Churches mit Screen Violence, wir haben Horsey mit If I Can't Have Love, I Want Power. Und dann erleiden wir noch... Karl-Heinz Stockhausens Mantra, interpretiert von Jean-François Heisse, Jean-Frédéric Neuburger und Serge Lemouton. Bevor wir, für alle, die uns nicht im Radio hören, einen Arbio verkosten, mal wieder von der Familie Arbo. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der erzählt jetzt erstmal was über ein schottisches Synthie-Pop Trio aus Glasgow, nämlich über die Churches. Die besprechen wir hier nicht zum ersten Mal. Diese Band wurde 2011 gegründet, kommt, wie schon gesagt, aus Schottland, aus Glasgow und ja, machen so Synthie-Pop, Indie, Schmindy, Indie-Tronica, Indie, weiß ich nicht, Electronic Dance, Gedöns sozusagen. The Bones of What You Believe war 2013 das Debütalbum, was sie dann veröffentlicht haben. Und zwei Jahre später gab es dann noch ein Album, Every Open Eye. Das war auch das Album, was wir hier besprochen haben, soweit ich mich erinnere. Oder war es Love is Dead? Das dritte Album 2018. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß gar nicht mehr genau. Vielleicht haben wir auch beide besprochen. Man weiß es nicht genau. Guckt es einfach nach. Wir haben ja bei uns auf der Homepage so eine Episodenrubrik, da sind alle Folgen drin, die wir jemals veröffentlicht haben, glaube ich. Und da kann man nachgucken, wie oft wir das besprochen haben. Naja, das ist also jetzt das vierte Album dieser Band von namentlich Lauren McBerry, Ian Cook und Martin Doherty. Die haben jetzt ein Album veröffentlicht, das heißt Screen Violence. Und das kommt aus diesem Jahr, wurde im August 2021 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme unlängst, vor ein paar Wochen. Und entstand, wie so viele Alben, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, während dieser Covid-19-Pandemie, also während Corona. Und zunächst einmal hat man dann Ideen ausgetauscht über Skype und dann hat man sich ausgeholfen mit Audio-Sharing-Programmen, um das Ganze irgendwie hin und her zu schicken. Nun, das Album wurde von der Band selber produziert und dann in Glasgow und Los Angeles aufgenommen. Und es geht auf diesem Album, also in den Songs, in die dieses Album eben beinhaltet, um Einsamkeit, um Ernüchterung, um Angst und um all mögliche emotionale Aggregatzustände. Frau Eichler.
Ich war sehr angetan davon, wie man ein...
Nicht wahr?
Ja, durchaus. Sehr angetan davon, dass man ein so eigentlich düsteres Pop-Album vom Thema her so klug umsetzen kann und auch musikalisch interessant machen kann, ohne dass es diesen Pop-Charakter verliert. Also das hat mich immer wieder gewundert, wie es durchgängig nach Pop klingt, aber halt so komplex und so klug und so düster und ja, was eigentlich alles gegen Pop spricht. Ist also wahnsinnig gute Mischung. Und es gibt noch mehr, noch ein Paradox, um es so zu nennen. Denn eigentlich ist das ja Elektropop, das ist Synthie-Pop. Aber es ist so schlau mit Gitarre, Bass und Schlagzeug gemischt, dass man an vielen Stellen schon fast es Rock nennen möchte, würde es nicht einfach klingen wie Synthie-Pop. Wahnsinn, wie sie das hinbekommen, in ihrem Genre zu bleiben und auch so viel Tolles dazu zu mischen. Und dabei so einen wunderbar dichten, runden Sound hinzubekommen. Also wirklich, jeder Song ist so ein kleines Gemälde, also Soundgemälde, macht richtig viel Spaß zu hören.
Ja, ich musste an Phoenix denken, die das ja so ähnlich machen. So, bisschen anders vom Stil, aber auch in, also auch sehr elektronisch, aber auch mit echten Instrumenten, also mit Gitarre und Bass dazu. Ja, also was mich erstmal überzeugt hat und wo ich total begeistert war, ist diese fantastische Tiefe in den Songs. Diese Abgründe, Ängste und dann Einsamkeit, diese Thematisierung. Wunderbar. Naja, und Robert Smith, und dann könnte ich jetzt eigentlich auch schon wieder aufhören, weil das reicht mir ja eigentlich auch schon wieder alles zum Glücklichsein, wenn ich ganz ehrlich bin. Dieses Album hat, ich mache trotzdem weiter einfach, ne? Also dieses Album hat hinreißende Melodien, die Rhythmen, die Synthes und der Gesang sind grandios. Man möchte in den Melodien baden, das ist ja bei Churches nichts Neues. Das ist das, was ich seit Jahren, im Grunde genommen ist das wieder einer der Alben, wo ich denke, guck mal, wenn das die Editors mal machen würden. Ne? Diese Schnarchnasen. So ein Album. Nun haben es die drolligen Schotten aus Glasgow eben veröffentlicht, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die das machen. Das Album ist 43 Minuten kurz, das ist also beste Vinyllänge. Sehr schöne Atmosphären werden hier gezaubert. Immer wieder diese hübsche Mischung aus Phoenix, Kim Wilde, Depeche Mode und Wolfsheim vielleicht auch noch so ein bisschen. Obendrein gibt es Gitarren und einen sehr, sehr hübschen Bass. Ich finde, das fügt sich auch alles sehr schön miteinander, ineinander ein, sodass das wirklich ein schönes Ganzes wird, ohne dass das eine das andere irgendwie, so, dass es eben alles zusammenpasst. Nichts von dem ist ein Fremdkörper, sondern das gehört alles so zusammen, wie es ist. Das ist sehr schön. Es ist ein Album, was mir wieder mal unbändige Freude bereitet hat. Alles ist so herrlich 80er und doch 20er. Also das ist ein Album, was sich sehr viele Reminiszenzen erlaubt, aber trotzdem im Hier und Jetzt ist. Das ist toll. Churches sind eh eine tolle Band. Allein die Präsentation der Songs oder diese Songs mit Robert Smith vor ein paar Monaten bei YouTube, das lohnt sich alleine schon, sich das mal anzugucken. Das ist auch eine helle Freude. Das macht alleine schon sehr viel Spaß, weil alle schon den ein oder anderen Wein hinter sich hatten. Das war sehr cool. Hier bilden also geschmackvolle Synthi-Sounds auf diesem Album mit Samples ein ausgeklügeltes Arrangement, denn die sind natürlich auch noch dabei, diese Samples. Wenn sie damit dann im nächsten Frühling vielleicht auf Tournee gehen werden, dann werden ihnen die Stadien dieser Welt zu Füßen liegen, da bin ich mir sicher. Man kann nur hoffen, dass dieses Album ein Erfolg wird, denn ich finde es fantastisch. Ich liebe es, wirklich. Und wenn schon kein neues The Cure-Album kommt und wenn ich das nicht bekomme, naja, dann zumindest ein Album, auf dem Robert Smith mitwirkt. Das ist ja auch schon mal was. Es sind ja mittlerweile die kleinen Dinge, mit denen man sich zufrieden geben muss, ne? Ja. Muss man ja sagen. Nun gut, also der letzte Song auf diesem Album hat was herrlich Joy Division-isches, finde ich. Also man kann eigentlich, das ist überhaupt das Tollste an diesem Album, ist, dass es so universell ist, so universal. Man kann morgens aufstehen, diese Musik hören und man ist gleich wacher. Man kann damit in die Mittagspause gehen, sich hinsetzen und genießen. Man muss nur aufpassen, dass man dann rechtzeitig wieder mit dem Arbeiten anfängt. Nachmittags nach dem Feierabend auf die Couch setzen und diesen wunderbaren Songs zuhören und hin und her wippen geht auch. Oder eben abends später einfach mit geschlossenen Augen zu hören geht auch. Ist alles möglich, geht alles. Also ich bin begeistert. Und da dieses Album aus dem Jahr 2021 ist, müssen, dürfen und wollen wir es natürlich bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt. Das kann alles, dieses Album. Hervorragend.
Ja. Dem schließe ich mich natürlich unumwunden an. Dieses Album rennt. Also, wir haben gehört Screen Violence von den Churches und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Damit kommen wir zu einer Künstlerin, die zumindest als Sängerin gar nicht so anders klingt. Ich fand die, also zumindest die Sängerin von Churches ist, hat eine interessante Ähnlichkeit zu unserer zweiten, denn es geht um Halsey. Bürgerlich heißt sie Ashley Frangipane, ein wunderschöner Name, ist eine amerikanische Sängerin, Songwriterin und Aktivistin. Sie hat 2014 ihre Debüt-EP Room 93 veröffentlicht und später mit Hopeless Fountain Kingdom ein Nummer-1-Album in den Billboard 200 Charts platzieren können. Ihr Album Manic wurde dann das meistgestreamte Album einer Künstlerin im Jahr 2020. Das haben wir im letzten Jahr auch in dieser Sendung besprochen. Insgesamt hat Halsey über 1 Million Alben verkauft und wurde allein in den USA über 6 Milliarden Mal gestreamt. Das ist, muss man erstmal schaffen. Sie hat dadurch natürlich auch eine Menge Auszeichnungen und Nominierungen bekommen. 4 Billboard Music Awards, ein American Music Award, was haben wir da noch so? MTV Video Music Award, 2 Grammy Award Nominierungen. Und sie wurde in die jährliche Liste des Time Magazines der 100 einflussreichsten Menschen der Welt im Jahre 2020 aufgenommen. Abgesehen von der Musik beschäftigt sie sich außerdem mit Selbstmordprävention, den Rechten von Opfern sexueller Übergriffe und mit Rassengerechtigkeit, auch wenn ich das Wort im Deutschen etwas schwierig finde. Aber sie ist da aktivistisch unterwegs. Sie hat zum Beispiel aber sich auch in der letzten US-Wahl oder vor der letzten US-Wahl politisch engagiert für die für den demokratischen Kandidaten und so weiter. Also ist da, nutzt ihre Plattform durchaus auch politisch. Wir haben für heute das Album If I Can't Have Love, I Want Power gehört. Das ist nun das 4. Studioalbum von Halsey und es wurde im August 2021 veröffentlicht. Die Produktion des Albums übernahmen, jetzt wird's interessant, Trent Reznor von Nine Inch Nails und Atticus Ross. Halsey beschrieb das Album als ein Konzeptalbum über die Freuden und Schrecken von Schwangerschaft und Geburt. Das scheint in diesem Jahr in zu sein. Und das Cover-Artwork des Albums hat gleich schon ein paar böse Blicke auf sich gezogen, denn es wurde von künstlerischen Darstellungen der biblischen Maria inspiriert und oder ist sogar eine ziemlich klare Reproduktion eines bekannten Gemäldes. Und damit zurück zu Herrn Martinsen.
Ja, ich glaube, den Menschen ist langweilig, ne? Und dann haben sie erstmal irgendwie, die einen haben sich Hunde so ins Haus geholt, die anderen haben sich Kinder ins Haus geholt, man weiß das alles nicht. Das ist schwierig, ja. Also, ob das alles am Ende so gut ausgeht, man weiß es nicht. Wir werden sehen. Nun, tolle Stimme erstmal. Und tolles Piano. Sehr nice. The Tradition ist ein sehr starker Opener, finde ich. Tolle mehrstimmige Gesänge. Das ist ja ein ja, sehr biografisches Album. Die Produktion ist formidabel. Also sie erzählt ja quasi so ein bisschen so die ganzen Etappen der Schwangerschaft bis zur Geburt sozusagen. Und was man da so als Frau alles erlebt und durchmachen muss, das ist ja für männliche Menschen überhaupt gar nicht nachvollziehbar quasi, was Frauen dafür gewöhnlich aushalten müssen. Das ist auf diesem Album auf jeden Fall sehr schön beschrieben. Und auch hier gibt es wieder sehr tolle Synthies. Aber alles ist halt eine Nummer kleiner. Also das ist nicht Stadion, so jedenfalls nicht so direkt, nicht so in your face. Das ist mehr sehr zurückhaltend. Und auch das ist sehr fantastisch. Und diese Geschichte durch ja, die Qualen der Schwangerschaft und Geburt und anschließende Erleichterung, Erlösung und Freude darüber, dass dann jetzt das Kind da ist, dass man es hinter sich hat und weiß ich nicht was alles, das ist schon sehr stark gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Nun, und diese Atmosphäre der Schmerzen, der Ängste und der Erleichterung und der Freude, das schafft sie auf diesem Album sehr, sehr stark. Das sind sehr starke Momente auf diesem Album. Das ist schon sehr großes Kino. Und man hört an einigen Stellen natürlich auch, wer das alles produziert hat. Schöner, growliger Bass im Song Easier Than Lying zum Beispiel. Richtig schön rockig wird es hier mit einer ordentlichen Schippe Industrial Rock. Das ist schon sehr, sehr hübsch. Die Stimme erinnert mich hingegen manchmal so ein bisschen an Gwen Stefani von No Doubt, habe ich so manchmal gedacht.
Stimmt, ja.
Da musste ich sofort dran denken, als ich das Album gehört habe. Es gibt einige wenige Parallelen zum Album davor, aber dieses Album ist an einigen Stellen dann doch irgendwie wieder das Gegenteil, wenn man so will. Aber auch das, auch an diesem Album hatte ich sehr viel Freude, muss ich sagen.
So ging es mir auch. Ich kann mich an vielen Stellen einfach nur anschließen. Was ich interessant fand zu hören, ist auch, dass das, wir haben ja im letzten Jahr erst Manic gehört und waren auch davon schon begeistert, von ihrem letzten Album. Und in vielerlei Hinsicht klang das wie so eine logische Fortführung ihrer Karriere, denn sie hat ihren Sound definitiv weiterentwickelt. Mhm. Sie möbelt ihn natürlich auch kräftig auf mit den Produzenten Trent Reznor und Atticus Ross, die da auf jeden Fall ihren Stempel aufdrücken. Da kann ich nur zustimmen, das hört man sehr klar raus. Aber es bleibt Halsey, aber die nächste Halsey sozusagen. Ne? Es ist wirklich eine neue Lebensphase für sie, das merkt man. Es ist ein Konzeptalbum noch dazu. Sie ist sehr erkennbar, aber sie hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Zum Teil sind da auch echt ambitionierte, ich nenne es mal Klangmischungen dabei für ein Pop-Album. Also auch die Instrumentierung innerhalb eines Songs ändert, ob es jetzt ihre Idee war oder die von einem der Produzenten. Das kann ich dann natürlich im Einzelnen nicht sagen, aber da ist schon an vielen Stellen durchaus was Mutiges passiert, finde ich, für ein Pop-Album. Und dafür ist Hause ja auch ein bisschen bekannt, dass sie etwas komplexere Arrangements in den Pop bringt. Dafür ist sie auch beliebt. Und natürlich ist das ganze Thema, die Art und Weise, die Perspektive, die sie auf Schwangerschaft bringt und die Erfahrung von Menschen, die Kinder bekommen, ist politisch und gesellschaftlich auch einfach wichtig. Denn sie macht eine klare Botschaft daraus, dass Schwangerschaft und weibliche Sexualität sich nicht ausschließen. Sie macht einen klaren Punkt dafür, dass es nicht immer schön und nicht immer friedlich ist und rosa und lila und von Rosenblättern gesäumt, sondern dass das auch, dass es brutal ist, dass das den Körper ja wirklich buchstäblich konsumiert und dass man da nicht nur bei der Geburt, sondern insgesamt durchaus zu leiden hat, aber dass eben auch eine Art Band formt. Also wirklich finde ich auch eine wichtige Weiterentwicklung im Pop, auf diese Art und Weise über Schwangerschaft zu sprechen, wenn es auch oft düster wird. Ich bin sehr gespannt. Sie hat dazu noch einen tatsächlich einen Feature-Film, wie ich es verstanden habe, gedreht zu diesem Album. Den habe ich noch nicht sehen können. Ich glaube, der ist auch noch gar nicht raus. Oder ist er jetzt schon mittlerweile veröffentlicht? Nee. Aber die Trailer sehen, sagen wir mal, interessant. Auf jeden Fall auch sehr ambitioniert aus. Sie hat an der Epik nicht gespart. Das kommt noch dazu. Als schwangere Frau, wo andere Leute sich in Urlaub begeben, irgendwie noch ein Album rauszuhauen und einen Film zu drehen und irgendwie, also die Frau ist schwer zu stoppen. Interessant. Wirklich, wirklich gut gemacht. Wenn man Kritikpunkte suchen möchte, wäre das, dass manche Songs auf dem Album ein wenig aus dem Bild fallen. Insofern, also ich finde es gut und richtig, wenn man bei einem sehr dichten Album und ja auch so inhaltlich dichten Album zwischendurch mal ein bisschen Druck rauslässt, zumindest musikalisch, und mal ein langsameres Stück da reinbaut, mal eine Ballade unterbringt. Bei If I Can't Have Love, I Want Power wirkt der ein oder andere Song zwischendrin aber geradezu langweilig im Vergleich zum Rest. Also sie baut so riesige Songs da rein, dass ja ein, zwei, drei Songs ein bisschen wie Füllstoff wirken. Das kann aber auch einfach an dem Kontrast liegen zwischen diesen großen epischen Bauten und den ruhigen Punkten dazwischen. Das wäre auch so ziemlich mein einziger Kritikpunkt. Ich war ganz schön angetan von dem, was sie da versucht und erreicht hat.
Ja, schließe ich mich an.
Dann bleibt uns nur noch, dieses Album zu bewerten auf unserer Skala von steht überläuft bis rennt.
Ja, das rennt ebenfalls bei mir.
Ja, bei mir auch. Das rennt, das ist schon wieder so eine herrliche Sendung, so viel rennt. Wunderbar, wir haben gehört If I Can't Have Love, I Want Power von Halsey. Und es gab ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir nicht nur zu was ganz anderem, sondern auch zu was ganz Neuem, jedenfalls für uns. Und ich habe jetzt erstmal Fragen, nämlich diese ganzen Namen hier. Was mache ich jetzt mit, zum Beispiel, ne? Hier, geht ja schon los. Da steht jetzt Jean-François, heißt es jetzt Eiser? Weil das der Franzose und die Französin an sich, ach okay, kannst du mir auch,
okay. Also, es könnte natürlich Eiser. Essay? Nee, ich weiß nicht. Ja. Essay vielleicht heißen. Es könnte auch Neuburger heißen. Ja. Aber das klingt absurd. Man weiß ja auch nie, also wenn es Franzosen sind, ist das ein deutscher Name, der seit Generationen jetzt, wo die Familie in Frankreich lebt. Und sie haben es einfranzösisiert oder nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ob man im Elsass lebt.
Oder im genau. Ne? Ja. Ja, dann heißt man halt Jean-François, aber trotzdem heißer. Also,
ja.
Schwer.
Tja, also mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich sage jetzt einfach mal, also es gibt erstmal drei Menschen auf diesem Album. Da fangen wir schon mal mit an. Einfach mal ganz am Anfang. So, Jean-François Heiser, sage ich jetzt einfach mal, Jean-Frédéric Neuburger und Serge Lemoutant. Ja. Und die spielen Mantra, so heißt das Stück, von Karl-Heinz Stockhausen. Übrigens interessanterweise Karl-Heinz zusammengeschrieben, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist der Komponist. Ich kenne das nur mit Bindestrich. Nun gut. Fangen wir mit Jean-François Heiser an. Das ist ein französischer Pianist der Klassik, kommt aus Saint-Étienne. Der Jean-Frédéric Neuburger ist ebenfalls französischer Pianist, denn wir brauchen bei diesem Stück zwei Pianisten. Er ist aber auch Organist und Komponist. Das Repertoire, was er so normalerweise bespielt, reicht von Barock über serielle Musik bis hin zu zeitgenössischen Werken. Nur serielle Musik ist zum Beispiel Boulez. Das ist so der bekannteste Mensch der seriellen Musik, also Pierre Boulez, ne? der bekannte Dirigent, der aber auch Komponist war und dann eben solche Musik gemacht hat. Also im Grunde auch neue Musik. Das Ganze kann man zusammenfassen unter neue Musik. So seriell, zeitgenössisch, wie auch immer. Damit da so mal so ein Überbegriff steht. Und neue Musik ist halt die Musik, die ja jetzt im Moment so in der Gegenwart die Klassik, naja, bestimmt will ich nicht sagen, aber es ist so die letzte Entwicklung der Klassik. Das Letzte, was Klassik noch so, was der Klassik hinzugefügt wurde. So ungefähr. So, Serge Le Mouton ist ebenfalls französischer Musiker. Wir haben es also mit drei französischen Menschen zu tun. Der spielt, habe ich mir sagen lassen, die Crotalis und bedient das Kurzwellenradio. Er bedient allerdings nicht nur diese Holzblöcke, sondern er schlägt auf allen möglichen Sachen rum. Also man kann sagen Perkussionist in diesem Fall. Das ist also der, der für die Nicht-Piano-Klänge zuständig ist auf diesem Album. So, jetzt kommen wir zum Stück selber. Und dieses Stück stammt aus dem Jahr 1970. Das ist für Klassik ja sehr neu. Und in diesem Jahr wurde dann eben dieses Stück bei den Donau-Eschinger Festspielen uraufgeführt. Und da sind auch ganz viele Menschen damals, glaube ich, irgendwie immer wieder zusammengekommen, die dieser Musik frönen und diese Musik komponiert haben. Dieses Werk ist für zwei ringmodulierte Klaviere. Das hört man zwischendurch auch ein bisschen. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Klavier durch so einen Chorus gespielt manchmal. Und einem chromatischen Satz Crotalis. Das sind eben so antike Becken, einem Holzblock und ein Kurzwellenradio geschrieben, das Morsecode oder eine Magnetbandaufzeichnung von Morsecode erzeugt. So. Man sieht also, man bedient sich hier durchaus moderner Geschichten, um Klassik zu komponieren oder diese Werke aufzuführen. Es geht hier also nicht also um dieses klassische Orchester alleine, sondern man ist ja durchaus hier gewillt, moderne Dinge einzubauen. Und wir dürfen ja auch nie vergessen, der Synthesizer kommt ja nicht aus dem Pop, sondern der kommt ja von der Klassik. Das vergessen ja viele Leute immer. So, in seinem Werkverzeichnis bezeichnete der Komponist, also Karl-Heinz Stockhausen, das als Werk Nummer 32. Das Album ist laut Karl-Heinz Stockhausen selber während einer Autobahnfahrt entstanden. Er saß wohl neben dem Fahrer und ließ seiner Fantasie freien Lauf und summte so ein bisschen vor sich hin. Und dann hörte er das eben, was er so aufschreiben wollte. Und dann kam alles sehr schnell zusammen. Und dann hatte er sehr schnell die musikalische Figur im Kopf oder Formel oder wie auch immer. Und die wurde dann über die Zeit erweitert. Frau Eichler.
Lass mich mal durchatmen. Also.
Ich ahne, dass du nicht vollumfänglich begeistert bist.
Nicht vollumfänglich, ja. Aber ich bin auch nicht fürchterlich abgestoßen. Also diese Klaviere klingen toll.
Hätte mich auch gewundert.
Genau, die Klaviere klingen toll und zwischendurch kann man das auch mal ertragen. Nein, Quatsch. Also es gibt durchaus Stücke, die wirklich klingen, als hätte ich meinem Hund beigebracht, immer die gleichen Tasten zu spielen und der dann zwischendurch die Konzentration verliert, bevor ich ihm wieder sage, er soll richtig spielen. So.
Ja, aber das ist ja bei Free Jazz nicht anders.
Wohl wahr. Das könnte er sogar jetzt schon ohne lernen. Und oft fragte ich mich einfach nur, warum nur? Aber die Antwort ist natürlich neue Musik. Gut, aber der Titel dieses ganzen, dieser Komposition geht mir natürlich auf. Mantra. Natürlich, das Thema passt mit serieller Musik sehr gut zusammen. Die vielen Wiederholungen, die, weiß ich nicht, zwischendurch mal kleinen emotionalen Zusammenbrüche zwischendrin. Durchaus innere Einkehr, dazwischen viel Leere zwischen den Tönen und einzelnen Teilen. Das wird sehr meditativ. Das hatte ich jetzt von neuer Musik nicht erwartet. Und für neue Musik ist es auch dann doch erstaunlich zugänglich wieder.
Ich glaube ja, du hast eine völlig falsche Vorstellung von neuer Musik, weil du magst ja auch Free Jazz. Ich habe mich da schon immer drüber gewundert.
Vielleicht wurde ich einfach so abgeschreckt durch die Beispiele, die wir damals im Musikunterricht hatten, dass ich davor immer weggelaufen bin, so schnell ich konnte.
Ja, ja, nein, nein. Also, ich kriege dich da auch noch hin. Pass mal auf.
Okay. War auf jeden Fall ein guter Einstieg, ne? Denn so anstrengend, wie es zwischendrin wurde, so schön klangen die Klaviere. Und es ist ja durchaus spannend. Also, zwischendurch sind immer wieder Momente, die entweder toll klingen. Es muss ja nicht schön sein. Musik muss nicht schön sein. Es ist halt schwer, irgendeine Struktur zu erkennen. Ne? Du hast in diesem Fall, klar, du hast immer wieder Wiederholungen. Und dann klingt es immer wieder so, als ob jemand sich gedacht hätte, ah nee, jetzt müssen wir aber noch Ton 1, 2, 3 auch noch irgendwo unterbringen und dann macht das nochmal. Nur als wäre das auf dem Papier geplant. Gut, so ist das. Ich kann damit leben. Ich bin nicht kauernd unterm Tisch wackelnd zusammen.
Das hätte mich auch sehr stark gewundert. Also ich hatte mich gewundert, muss ich ehrlich sagen, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, wie man Free Jazz mögen kann, aber neue Musik nicht.
Ja, deswegen bin ich noch so gespannt, was da kommt. Für mich sind das unterschiedliche Sachen, weil der
Free Jazz, sind es auch.
Klar, der ist, also klar sind die unterschiedlich, nee, aber auch unterschiedliche Arten von komisch sein oder anders sein.
Ja, das stimmt.
Ich lasse meinen.
Aber beide sind eben auf eine gleiche Art sehr fordernd. Ja. Für Menschen. So. Also das haben sie ja wirklich gemeinsam. Das Erste, was ich sagen möchte, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass es hervorragend produziert. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Diese Klassikproduktionen, Frau Eichler, ne? Die sind alle immer ziemlich toll, also meistens, was wir hier so hören. Nun, und wenn man das jetzt so hört, dieses neue Musik, dann ist das jetzt speziell auch hier, aber allgemein, dann ist das natürlich nicht nur tonal dissonant, sondern auch rhythmisch, wenn man so will. Man könnte auch sagen, alles bricht mit allem. Das ist vielleicht auch der Tenor der neuen Musik, das Brechen mit allen Konventionen. Ja, und am Ende ist neue Musik auch nichts anderes als Free Jazz in Klassik. Also Free Jazz mit klassischen Methoden, wenn man so will. Sprich, das ist ja das Interessante hier. Hier wird ja vom Blatt gespielt und eben nicht improvisiert. Also eigentlich genau das Gegenteil von Free Jazz. Und das ist dann vielleicht auch einer der großen Unterschiede dieser beiden Genres, außer natürlich auch der Instrumentierung, die anders ist. Viel weniger Anarchie als im Free Jazz. Und dennoch hört sich für viele Menschen beides ja nicht so unähnlich an. Nur eben, dass der Free Jazz in dem Moment, wo man ihn hört, entsteht und die neue Musik schon geschrieben wurde, bevor man sie hört. Und für mich ist das so Musik, da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen wegträume. For some reason. Warum habe ich noch nicht ergründen können? Das weiß ich nicht. Also, dass ich das Album nicht aus den Augen verliere, weil ich mal wieder vor mich hin döse. Irgendwie. Das passiert mir bei dieser Musik ganz schnell. Zum Spiel dieser drei, ich finde, was sie da gemacht haben, hat sich unheimlich diszipliniert angehört.
Das stimmt.
Also als wenn sie wahnsinnig viel dafür geübt haben und dann erst aufgenommen haben. Also es hört sich so perfekt an für mich. So perfekt gespielt. Also da wieder das komplette Gegenteil vom Free Jazz, auch wenn ich diesen Vergleich jetzt nicht überstrapazieren will, weil die beiden Musikrichtungen kommen ja aus komplett unterschiedlichen Ecken. Nicht? Das ist eine komplett andere Tradition, der sie verhaftet sind. Die eine entwickelt sich aus dem amerikanischen Jazz der schwarzen Menschen in den USA und die andere ist zutiefst in der europäischen Klassik verwurzelt. Man darf ja nicht vergessen, die neue Musik kommt am Ende ja von Beethoven oder von Mozart. Nichts anderes. Also da ist sozusagen, oder noch weiter vorher, ne? Also tief in der europäischen Tradition verwurzelt das Ganze. Wenn man das zurückverfolgen würde, hört man das auch. Wenn man immer weiter zurückgeht, dann landet man irgendwann bei Schönberg und bei Alban Berg und bei Anton Webern und so weiter. Dann geht man noch weiter zurück, dann ist man irgendwo so bei Bruckner, Wagner, Mahler. Dann geht man noch weiter zurück oder bleibt da so in dem Jahr stecken und geht zu Brahms und geht noch weiter zurück, Schumann, Mendelssohn und so weiter. Liszt, Chopin. Und so, also das hat schon alles einen ganz stringenten Fluss und das war eigentlich logisch, dass das irgendwann passiert. Wie auch immer, mir macht sowas Spaß. Und warum? Weil es passieren, obwohl es ja komponiert ist, für mich als Hörer unerwartete Dinge. Man kann sich irgendwie auf nichts einstellen. Immer wieder wird man überrascht. Plötzlich spielt das Klavier angereichert mit so einer Art Chorus-Effekt, also mit dieser Ringmodulation. Dann wiederum Perkussion, und zwar völlig unvermittelt. Und das alles bricht natürlich komplett mit den Hörgewohnheiten unserer Ohren. Und deswegen sperren sich viele Ohren auch dagegen, weil sie es nicht zuordnen können. Sie können es nicht einordnen, weil sie es nicht kennen. Da wird ja nicht gespielt im Radio. Das ist anstrengend für viele. Weil anstrengende Musik, man will ja nicht anstrengende Musik hören. Da sind die Leute ja gar nicht mehr drauf, oder da werden Menschen ja nicht mit sozialisiert, sondern eher mit dem Gegenteil. Ich finde aber, das macht gar nichts. Das ist nämlich Kunst. Und Kunst muss nicht einfach sein. Muss man eben hingehen. Ne? Die kommt mal wieder nicht zu einem. Man muss sich dann halt auch mal was zumuten. Ja, und das machen wir hier jetzt mal. Wir muten uns das einfach mal zu. Und ich finde, man kann das auch unseren HörerInnen zumuten, weil die sind ja klug. Und die hören sich das ja auch an. Die wollen ja auch wissen und die wollen ja auch hören und die wollen ja auch erfahren. Und dann kann man ja immer noch sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber ich finde, das kann man erst sagen, wenn man dieses Album mehrmals gehört hat und andere Sachen aus der neuen Musik versucht hat zu hören. Irgendwann kann man dann sagen, okay, das ist jetzt noch nichts für mich oder das wird nie was für mich sein. Aber ich finde, man muss es zumindest mal gehört haben und zumindest versucht haben, ja, sich damit zu beschäftigen, finde ich. Und das gilt ja auch für dieses Album. Das muss man schon mehrmals hören, um zu verstehen, dass es hier ja auch durchaus emotional zugeht auf diesen Stücken. Das finde ich schon. Und am Ende muss man, selbst das muss man nicht verstehen. Also man muss auch nicht immer alles verstehen. Man kann einfach auch hören und sich wundern und immer wieder neue Sachen entdecken, wenn man es nochmal von vorne hört. Und ich finde, das ist hier ganz gut gelungen. Und ich finde halt auch die Interpretation sehr stark tatsächlich. Ich finde, die haben das toll gemacht, die jungen Menschen da aus Frankreich.
Ja, das auf jeden Fall. Das kann ich auch nur unterschreiben.
Und neue Musik hin, neue Musik her, auch wenn wir relativ unerfahren sind auf diesem Gebiet, also ich nicht ganz, aber doch auch nicht gerade der Experte bin in dieser Musik, müssen wir es trotzdem bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das läuft. Das ist einfach toll interpretiert. Das klingt auch gut. So, kriegt ein läuft.
Ja, ich bleibe einfach in dieser Folge beim Rennt. Ich fand das schon sehr gut. Ich fand das schon klasse. Also, wir haben gehört, Jean-François Heiser, Jean-Frédéric Neuburger, Serge Lemoutin und sie spielten Karl-Heinz Stockhausen Mantra oder das Mantra von Karl-Heinz Stockhausen und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Wir wenden uns für unser letztes Segment nicht mehr dem Whisky wie früher, sondern dem Wein zu. Wir verkosten heute zum dritten Mal Wein und wir haben wieder einen Wein der Familie Aubot dabei. Mhm. Heute zum letzten Mal. Es handelt sich diesmal um ein Cuvée aus Brocol, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah. Und der soll ein authentischer, trockener Alltagswein sein. Ich bin gespannt. Er trägt den Namen Arbio und ist auch tatsächlich ein Biowein. Mhm. Und jetzt für die Nerds, denn selbst lerne ich noch über Wein, was das alles heißen soll. Er hat eine leichte, kurze Extraktion für 10 Tage hinter sich, eine geringe Schwefelung vor der Abfüllung, ist unfiltriert und hatte einen 8-monatigen Ausbau in gebrauchten Fässern. So. Was ich verstehe ist, der Wein hat 12,5 Volumenprozente.
Die gebrauchten Fässer verstehst du auch?
Ja, das stimmt, die verstehe ich auch. Ach, auch die Abfüllung und den Ausbau und was Schwefel ist, weiß ich auch.
Ja. Unfiltriert geht mir auch noch auf.
Ja.
Beim Wein, ja. Zu Unrecht, aber gut.
Na gut.
Das mit dem Schwefel, das ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil viele Leute glauben, dass sie davon Kopfschmerzen kriegen. Das ist Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Schwefel wird dafür gebraucht, um den Wein haltbarer zu machen, schlicht und ergreifend. Der soll nicht oxidieren. Das ist der Tod eines jeden Weines.
Verstehe, verstehe.
Genau. Aber davon kriegt man auf gar keinen Fall Kopfschmerzen. Das ist Quatsch. Also, okay. Man kriegt höchstens Kopfschmerzen, wenn man zu viel trinkt.
Gut, das ist dann vorprogrammiert, ja.
Ja, also, aber man bekommt von Schwefel keine Kopfschmerzen. Genau. Ja, Merlot habe ich ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Deswegen sage ich ein paar mehr Schwierigkeiten auch. Deswegen sage ich gleich, ich habe da so ein bisschen stilles Wasser reingekippt. Und zwar ganz wichtig, kein Leitungswasser bitte. Weil da ist zu wenig Mineral drin. Aha. Und das braucht der Wein. Du kannst da nicht einfach Leitungswasser reinkippen, das funktioniert nicht. Das muss schon mineralisch sein, das Wasser.
Also ist auch unser super hartes Wasser hier nicht mineralisch genug?
Ich weiß nicht, wie hart euer Wasser ist und ob, da müsste man mal gucken.
Das ist so hart, dass die Kalzium- und Zinkwerte ganz am Anschlag sind bei der Analyse.
Oh.
Und dass man einmal in der Woche seinen Teekocher entkalken kann, sonst sieht er aus wie Kalksandstein.
Okay, das haben wir hier ja gar nicht. Ja, da könnte es ja natürlich sein, dass es bei euch reicht.
Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Nicht jetzt, aber in Kürze.
Das könnte dann auf jeden Fall funktionieren. Ja, vielleicht mal was Grundsätzliches. Wir wollen ja auch immer so ein Thema so ein bisschen behandeln. Wir fangen einfach mal damit an, finde ich heute, womit oder wie das alles überhaupt angefangen hat. Und so ein paar grundsätzliche Dinge. Bei mir, ich bin ja so ein bisschen älter, hat das so angefangen, dass man irgendwann keine Lust mehr hatte auf Whisky-Cola. Und wenn ich von Whisky-Cola spreche, dann spreche ich natürlich von den Billig-Whiskys, ne? Die dann mit Cola getrunken wurden. Und man hat dann irgendwann sich daraus entwickelt oder wie auch immer und hat dann angefangen, zunächst einmal natürlich aus dem Supermarkt damals, die entsprechenden Weine zu trinken. Und die machen auch Kopfschmerzen, egal wie viel man davon trinkt. Das muss man schon ehrlich sagen. Das liegt aber nicht am Schwefel, sondern schlicht an der damals noch schlechteren Qualität als heute. Supermarktwein ist halt sowieso so ein Thema. Also es gibt gute Supermarktweine, aber du musst Hellseher sein, um die zu finden. Also das ist halt völliger Blödsinn und man tut eigentlich niemandem Gefallen damit. Also wirklich kauft den beim Winzer eures Vertrauens oder meinetwegen auch online, aber dann kauft bitte den Wein des Winzers des Vertrauens. Also lieber von so einem Familienbetrieb oder wie auch immer als vom Supermarkt ist halt. Das ist am Ende industriell hergestellt. Machen wir uns mal nichts vor. Was ja, kann man ja machen, aber ich möchte eigentlich mehr die Leute, mit Genuss hat ja auch immer was mit Geschichte zu tun. Und eine Geschichte der Familie und wie die das anbauen und tun und machen. Und natürlich haben die eine andere Qualitätsauslese, als wenn da so ein Mega-Wein von Lidl irgendwo wahrscheinlich, weiß ich, wo der geerntet wurde. Mit irgendwelchen Traktoren und nicht handgelesen und so weiter. Und die können gar nicht irgendwie so viel Rücksicht nehmen und die einzelnen Trauben da selektiert. Das geht gar nicht bei der Menge. Und das wäre auch viel zu teuer, sowas zu tun. Also das kann gut sein, muss es aber nicht und ist es meistens auch nicht. Deswegen würde ich davon, ich bin da skeptisch. Also abraten ist mir so ein großes Wort, aber ich würde es nicht machen. So. Ich würde lieber irgendeinem Winzer, irgendeiner Winzerin mein Vertrauen schenken. Und am Ende muss man es ausprobieren. Das kommt auch dazu. Ne? Das ist beim Whisky nicht anders als beim Wein und umgekehrt. Ja. Man muss es dann ausprobieren. Ich habe dann damals, als ich jünger war, den Merlot zum Beispiel wesentlich besser vertragen. Fand den ganz gut, weil der so samtig und weich war. So, habe aber sehr schnell gemerkt, da trinke ich ungefähr eine Viertelflasche von und da komme ich überhaupt nirgends vor mir hin. Dann lege ich mich nämlich hin und schlafe. Das ist einer der Probleme, die ich mit Merlot habe. Heute ist es noch schlimmer. Der ist mir zu schwer. Ich mag keine schweren Weine, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir nichts. Also alles, was in Bordeaux wächst oder die schweren Kalifornier und all dieses, die Riojas und dieser Welt, Portugiesen und so, da habt ihr mehr davon. Ne? Ich bin da raus aus der Nummer. Wir werden sie hier trotzdem probieren, aber das wird für mich anstrengend auf jeden Fall. Das ist nicht so meine Welt. Aber ist okay. Also das ist ja auch das Gute. Dass am Ende gibt es nicht den besten Wein, sondern es gibt nur den besten Wein für euch. Das ist eben alles immer subjektiv, wie immer. Ja, angefangen, wie gesagt, dann im Supermarkt irgendwann mal. Und dann haben wir irgendwann angefangen, also ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und mehr wissen zu wollen. Das war damals nicht so einfach wie heute. Nix Internet und so. Und dann hat man damals eben angefangen, auch die Winzerweine zu trinken. Ich hatte einen Bekannten oder beziehungsweise eine Bekannte, die ist auch heute noch die Liebste von einem Freund von uns. Und die hat dann immer den Wein aus der Pfalz mitgebracht. Und das war dann auch wieder nochmal so eine andere Geschichte, die dazu kam. Man hatte plötzlich eine Verbindung zu einem Winzer so und so weiter und so fort. Man hat sich dann immer mehr damit beschäftigt. Man hat versucht, so die verschiedenen Regionen zuzuordnen und man hat dann festgestellt, ach guck mal, der schmeckt ja ganz anders, wenn der woanders herkommt. Also dass jede Rebsorte schmeckt ein bisschen anders, wie die jeweils ausgebaut ist, schmeckt ein bisschen anders, wo die herkommt, hat einen riesen Einfluss. Das ist schon, also viel wichtiger als beim Whisky, wo das herkommt. zum Beispiel. Also Wein ist viel fragiler. Die Umwelteinflüsse sind halt wesentlich wichtiger als beim Whisky, ne? Hm. Wo der steht, wie lange der wo, auf welchem Boden und ach, hör mir auf. Also das sind alles Sachen, da kommen wir noch drauf im Laufe dieser ganzen Geschichte. Das ist alles unendlich wichtig, welche Trauben und welche Lage und kommen wir auch drauf, können wir nächstes Mal drüber sprechen, wie das mit den Lagen ist und was das so bedeutet. Ein paar grundsätzliche Sachen erstmal klären. Jedenfalls habe ich dann irgendwann mal aufgehört mit dem Wein und zwar nicht nur mit dem Wein, ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, so mit Alkohol, keine Ahnung. Und dann kam Frau Eichler in mein Leben, sie trat in mein Leben und sie brachte mir Single Malt bei. Und das war, glaube ich, wenn es um Wein geht, das Wichtigste, was mir passieren konnte. Denn durch den Single Malt hat sich meine Zunge, meine Nase, also diese ganzen Geschmacksknospen und der Geruchssinn nochmal verbessert, gesteigert, trainiert sozusagen. Weil man beim Whisky ja sehr viele kleine Nuancen rausriecht und tut und macht. Und da bin ich mittlerweile beim Wein wesentlich weiter als früher. Das war früher auch gar nicht so wichtig. Das ist heute alles viel wichtiger für mich. Und diese Reise ist schon sehr spannend, so vom Wein über den Single Malt wieder zurück zum Wein, finde ich sehr, sehr spannend. Und es hat sich halt auch sehr viel verändert. Ne? Also die Qualität des Weines ist in der Breite mittlerweile so viel besser als Anfang der 90er, Ende der 80er. So viel besser. Unfassbar. Es wird so viel mehr Bio angebaut. Ich glaube, so an die 20% ist mittlerweile im deutschen Weinanbaugebieten auf Bio. Das ist fantastisch. Das ist eine unglaublich gute Quote. Finde ich schon richtig klasse. Was nicht heißt, dass konventionell angebaute Weine nicht gut sind. Das ist auch Quatsch. Also man darf das auch nicht wieder ideologisch verbrämt sehen. Aber ist ja eine schöne Sache, dass es immer mehr Einzug erhält. Man besinnt sich wieder auf das, was ganz früher war teilweise. Und versucht den Wein wieder so auszubauen zum Teil. Und das finde ich alles ganz toll. Es gibt gerade in Deutschland großartige Weinregionen, das werden wir auch nochmal machen, da werden wir dann mit allen möglichen anderen Sachen fertig sind, die einzelnen Regionen nochmal besprechen. All solche Geschichten, das kommt hier alles auch nochmal zu Wort. Ich kann im Gegensatz zu dir, glaube ich, schon sagen, was ich mag und was ich nicht mag. Ich bin ein Freund der leichten Rotweine, also leicht nicht im Sinne von billig, sondern nicht so schwer, halt nicht so mayonesig, um ein blödes Wort dafür zu nutzen, sondern ich mag unheimlich gerne Sangiovese. Das ist der Chianti und der Brunello aus Italien. Zum Beispiel, das sind Sangiovese-Weine und ich mag Pinot Noir, das geht auch ganz okay bei mir. Und ansonsten Weißwein, Riesling schon, aber noch lieber Silvaner. So, das schon auch sehr gerne. Und einen sehr guten Sauvignon Blanc. Da bin ich zu Hause, da geht es mir gut, da fühlt er sich wohl, der kleine Mann. Das mal so ein bisschen zur Einordnung, so damit man weiß, mit wem man es hier zu tun hat. Müsst ihr aber auch alles erstmal gar nicht wissen. Das ist einfach nur erstmal so am Anfang, damit ihr wisst, wie ich dazu gekommen bin und warum wir jetzt hier mit Wein setzen, habe ich ja auch schon eigentlich erklärt, weil der Whisky mittlerweile dermaßen overhyped ist und teuer ist. Ich finde es wirklich schade. Aber ich sehe es auch nicht mehr ganz ein, wenn ich ganz ehrlich bin. Das stimmt einfach nicht mehr. Irgendwann ist mal gut. Und das muss man schon sagen. Man kriegt immer noch, gerade so im Bereich zwischen 20 und 50 Euro, kriegst du einen Spitzenwein. Da musst du beim Whisky für die gleiche Qualität, mittlerweile bist du ja locker, aber ganz locker im dreistelligen Bereich. Aber ganz locker. Das muss man schon ehrlich sagen. Ja, das nur so mal zur Einordnung. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um diesen Wein hier.
Oh ja, das starrt mich schon so an.
Ja, wie gesagt, ein bisschen Wasser habe ich zugefügt. Der hat Holz gesehen.
Ja. Der riecht recht hemdsärmelig, also. Mhm.
Und der hat vor allem.
Ja, genau, würzig, holzig.
Mhm. Diese gebrauchten Fässer, ne? Mhm. Das ist ja klar, was dabei rauskommt. Das kennen wir ja auch vom Single Malt. Vanille natürlich. Mhm. Mag auch nicht jeder Weintrinker und jede Weintrinkerin. Da sind manchmal WeintrinkerInnen so ein bisschen dickköpfig, was solche Sachen angeht. Also man nennt das, glaube ich, Barriquism, dass alles jetzt nur noch im Holz ausgebaut wird und dass überall nun ausgerechnet Vanille drin sein muss, finden nicht alle so toll. Also überall, aber ne, In vielen Weinen.
Tja, das kann mir egal sein. Ich finde das eigentlich ziemlich toll, zumindest in der Nase.
Ich
mag's
auch, also ich bin da offen. Ja, der hat was Hemdsärmeliges, stimmt. Aber auch was Süßes, ne? Dann so eine Restsüße. Soll ja auch so ein einfacher Trinkwein sein, ne?
So ist es.
Ist ein Cuvée, also ist jetzt nicht keine reine Sorte hier. Bisschen erdig.
Ja, die Süße ist mehr so wie von Marmelade oder so in die Richtung.
Stimmt. Ja, du hast recht, beerig, ne?
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Aber schon dicht auch. Also leicht ist er nicht. Das ist nicht das, was ich unter einem leichten Rotwein verstehe. Ich finde den schon. Der hat schon auch so eine Cremigkeit ein bisschen. Das schon. Aber du hast recht mit der Hemdsärmeligkeit. Ist gar nicht mal so unkomplex für so einen. Der kostet ja noch weniger als 10 Euro, ne?
Ja, ja, knapp unter 10. Also wirklich. Wirklich gut.
Das Holz kommt richtig durch, finde ich. Der hat auch was Kräutriges.
Das stimmt, ja. Es ist würzig, aber es ist auch irgendwie ein bisschen Wiese.
Ja.
Das ist vielleicht das Kräutrige hier.
Ja, ja. Gar nicht mal so unkomplex für so einen einfachen Wein.
Ja, allerdings.
Nicht schlecht. Ja. Wollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Santé.
Ach ja, richtig, das war's. Santé.
Santé. Nett. Das gefällt mir.
Okay. Gute Säure auf der Zunge. Die habe ich gar nicht in der Nase gehabt.
Ich auch nicht. Das ist so richtig schön leicht und easy und gefährlich.
Ja, leicht.
Den kann man. Okay, ich finde den doch recht so entspannt irgendwie. Er ist trocken, aber er ist halt nicht so eine Herbstschwere, sondern den kann ich mir durchaus vorstellen, so dahin zu trinken und hinterher mich zu ärgern, dass die Flasche leer ist.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Das ist schon.
Ja, ja, das schon. Aber ich weiß, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen Wasser drin. Ich kann den nicht pur trinken, das weiß ich. Also kann ich, aber dann habe ich nichts davon. Dann lege ich mich hin und schlaf. Das ist ja schon fast Zitruslimette, ne?
Ja.
Das liegt mir natürlich wieder, ne? Das mag ich ja. Aber auch was Beeriges. Hat sowas, das könnte so Melone sein. Dieses Frische auch. So, dieses Zitrusartige so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dann hat das was Meloniges, finde ich.
Ja.
Ich fand die anderen beiden besser.
Ja, die waren schon interessanter, auf jeden Fall.
Was mir gefällt, ist das Holz. Ist halt ein ganz einfacher Wein, ne? Trotz des Cuvées, ja, also ja. Des sehr, sehr, sehr umfangreichen Cuvées, muss man ja sagen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die noch übrig sind, ne?
Ja, der typische Hauswein. Aber, ja, aber schön dafür, finde ich. Also, ja,
definitiv. Das schon.
Schmeckt super.
Ja, ja. Also nicht ganz mein Stil, aber ja.
Ach doch, das kann also so zum Essen irgendwie in die Runde ausschenken. Durchaus geeignet.
Ja, ja. Ja, das kann man schon machen, aber wie gesagt, also mir wäre eher dauerhaft, also ich kann da nicht viel von trinken. Der ist mir ein bisschen schwer. Ja, das ist schon okay. Kann man nicht anders sagen. Schon nett. Da kann man nichts mit falsch machen. Also das ist so ein All-Day-Wein. So. Also nicht every day, all day. Das ist schon okay. Kann man nicht meckern.
Ja, sehr empfehlenswert. Tja, dann schreiten wir noch zum letzten Teil.
Das ist jetzt wieder schwierig.
Ja. Oh. Was habe ich denn in der letzten Folge? Da war ich großzügig, ne? Wie so oft.
Nee, das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe in der letzten, glaube ich, 4 gegeben, ne? Ja. Ich glaube, du hattest 5 gegeben.
Ja, ich glaube auch. Dann kriegt der hier jetzt von mir 4. Denn der gefällt mir sehr gut, aber klar, er ist jetzt nicht High-End-Superwein.
Ja, also ich finde den auch gut. Ich finde den wirklich gut. Ist aber nicht ganz mein Stil. Also deswegen kriegt er eine wirklich, 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 wirklich nett gemeinte, also in diesem Fall wirklich nett gemeinte 3. So. Da kann, also der Wein ist wirklich gut, aber das liegt ja in dem Moment an mir. Da kann der Wein ja auch nichts für.
So ist es. Wunderbar. Dann haben wir also für den Arbio aus der Familie Arbeau 3 Punkte von dem Martinsen und 4 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Musik und Wein.
Ohne Ende dabei, das haben wir. Wir haben Emmanuel Dauvin mit OVNI Barock oder OVNI Barock,
oh, spannend,
ich werde das rausfinden.
Spannend.
Dann haben wir Times of Grace mit Songs of Love and Separation, nicht Desperation, Songs of Love and Separation. Und Torres mit Thirstier. Torres, sehr schön. Wer uns nicht im Radio hört, wird uns außerdem mit dem nächsten Wein begleiten können, nämlich vom Weingut am Stein.
Spitzenwinzer.
Und wir verkosten ein Guts-Silvaner.
Spitzenrebe. Besser geht's nicht. Glaubt mir.
Sehr schön.
Silvaner for President.
Okay, okay. Wir brauchen ja bald einen, nicht Präsident, aber Staatsoberhaupt.
Ja, weißt du, weil hier in Deutschland feiern ja alle den Riesling und ich habe mir vorgenommen, den Silvaner zu feiern. Da wird viel zu wenig abgefeiert. Das ist des Herrn Martins Lieblingsrebe und deswegen muss der mit Klee übergossen werden.
Sehr gut.
Ja, und Weingut am Stein ist richtig gut. Ist richtig gut. Okay. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.